die Wand als auch die, das hier sehen. Wer nett, setzt sich so hin, dass er es kann. Und wer nett, der lässt es. Damit es euch nicht furchtbar ablenkt, meinen Handschuh trage ich wirklich nur noch zum Schutz. Meine Hand ist fast verheilt und ich bin total froh drüber. Aber ich weiß, dass manche dann denken, warum hat die einen Handschuh an? Und damit ihr das schon mal abhaken könnt und euch voll drauf konzentrieren könnt auf die Predigt, habe ich gedacht, schiebe ich das mal vor. Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Okay, jetzt nochmal kurz. Glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Okay, das sind schon mal ein bisschen mehr. Glaubst du, dass die Bibel ein Buch ist, in dem Orientierung für das Leben zu finden ist? Okay, das sind noch mehr. Und die letzte Frage, glaubst du, dass sie immer noch Relevanz hat? Sicher. So in echt. Ihr seid zu zögerlich. Ich weiß, es ist heute ein Hauskreis, aber trotzdem dürft ihr laut sein. Ist voll okay. Ich glaube das auch, aber ich habe keine Theologie studiert und ich habe auch noch ganz viele Fragen zur Bibel, zum Inhalt, zum Äußeren, zu allem Möglichen. Und deshalb wird die Predigt heute keine Predigt über die Bibel, aber eine Predigt aus der Bibel und aus einem Text aus der Bibel. Letzte Woche habe ich einen Lebensbericht gehört von einer Missionarin, die gesagt hat, immer wenn ich unterwegs bin, dann lade ich den Heiligen Geist ein, mich auf Dinge aufmerksam zu machen. Und ich frage ihn dann, warum soll ich ausgerechnet diese Situation wahrnehmen? Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt und habe ich gedacht, das ist ein guter Tipp. Manchmal nehme ich auch Dinge wahr und frage mich dann, warum muss mir jeder Scheiß auffallen? Warum muss ich jetzt den Fleck von dem Mitarbeiter genau an der Stelle sehen? Und dann habe ich gedacht, das ist voll gut, das nehme ich mit. Und ich bin gestern ins Seminar gefahren in Anker und habe gesagt, Gott, ich bin gespannt, was du mir zeigst heute. Worauf wirst du mich aufmerksam machen? Für die Teilnehmer, für den Inhalt. Aber auch, ich war mega unglücklich mit allen Predigtideen, die ich gestern noch hatte. Und dann bin ich losgefahren und das Seminar war richtig gut. Es war ein bisschen anstrengend und die letzte Pause habe ich mir einen Kaffee genommen, habe mich in die Sonne gesetzt und habe gedacht, so jetzt kurz durchatmen vorm Endspurt. Und dann kam eine ehemalige Ärmko-Mitarbeiterin ums Eck und ich habe mich so gefreut, sie zu sehen. Und die hat sich einfach neben mich gesetzt. Und sie war voll im Stress und ich hatte auch nur noch 5 Minuten. Also wir waren beide voll im Und trotzdem war so diese kurze Zeit von Gemeinschaft. Wir haben uns ganz kurz ausgetauscht, mini, minzi, binzi. Und dann habe ich sie gefragt, und mit was beschäftigt dich denn gerade so in deinem Leben? Und dann sagt sie, weißt du, ich habe so die Geschichte von Zachäus auf dem Herzen. Und in mir war es, wie wenn der Heilige Geist zu mir einmal so eine Watschen, pf, hör zu, pass auf, jetzt gilt's, jetzt aber hallo. Und sie so, okay. Ich habe so richtig gemerkt, wie ich aufrecht wurde. Und dann habe ich gedacht, Zachäus. Wie gesagt, es war eine Mini-Mini-Begegnung und ich bin dann zurückgelaufen ins Seminar und ich hatte keinen Part, sondern der Uli hat weitergemacht, was für mich immer sehr hilfreich ist, weil dann kann ich nebenher was anderes machen, weil ich die Geschichten schon kenne. Und habe dann gedacht, Zachäus. Ich schreibe es mir auf. Okay, das ist eigentlich voll super. Zachäus habe ich schon 1000 Mal erzählt. Zachäus kenne ich in- und auswendig. Ich habe es den Kindern erzählt, ich habe es meinen Kindern erzählt. Ich habe sogar schon ein GU draus gemacht. Da habe ich gedacht, ey, wunderbar, brauchst gar nicht viel vorbereiten. Minimaler Aufwand, maximales, was rauskommt. Ja, das war dann doch nicht so einfach. So, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen und hat gesagt, ja, das ist voll nett, dass du das für Kinder gemacht hast. Aber am Sonntag sitzen Erwachsene da. Und da habe ich gedacht, naja, aber die sind ja im Herzen, die einen oder anderen und manche auch im Geist. Also, was ist jetzt, welches Alter nehmen wir jetzt? Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt fange ich mal an. Und ich habe tatsächlich mehr aus der Geschichte für mich auch herausgenommen, wie ich dachte, dass ich in Zachäus je gelesen habe. Deshalb nehme ich euch heute mit, erschreckt nicht, ich habe 7 Punkte, kein Stress, weil es sind nicht so lange Punkte. Wir werden pünktlich fertig sein. Aber ich habe gestartet und so will ich mit euch auch starten, mit der Geschichte, und ich lese euch einmal vor. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der auf dem Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da entgegnete ihm Jesus: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, wieso manche Erzählungen es in die Bibel geschafft haben und ich glaube ganz viele nicht. Also wer hat es entschieden? Und das sind so, ist eine Frage dabei, aber mal nebenbei. Lukas hat es aufgeschrieben und es war wichtig. Eigentlich habe ich so gedacht, naja, wozu? Ich habe mir die erste Frage gestellt, ich schreibe sie euch auf. Welche Sehnsucht steckt in Zachäus? Ich habe so ein bisschen überlegt, Zachäus war ein mega erfolgreicher kleiner Mann, steht drin. Der hatte Geld, der war Zolleinnehmer, noch der oberste Zolleinnehmer, das heißt, er hatte nicht nur ein bisschen Geld, wahrscheinlich hat er schon ordentlich Geld gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass es ordentlich Geld war, weil er hat ja dann gesagt, er gibt die Hälfte zurück und er vervierfacht, was er quasi falsch eingenommen hat. Das heißt, er muss Geld gehabt haben, weil ein armer Mann kann nichts mehr zurückgeben. Also er war reich, vermögend, er hatte alles. Und Zolleinnehmer genossen einen besonderen Schutz von den Römern. Das heißt, er hatte auch noch den körperlichen Schutz vor Gewalttaten, sage ich mal so salopp. Also nüchtern betrachtet war Zachäus sicher, ausgesorgt, keine Gewalt in Verzug, voll gut, dem ging es doch top. Wieso will der Jesus sehen? Was ist da in ihm drin? Der hat doch alles. Der braucht doch Jesus nicht. Und irgendwas muss ihn aber hellhörig gemacht haben. Irgendwas muss so diese innere Unruhe in ihm antrieben haben von den Erzählungen von Jesus, wo die Menschen erzählt haben, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, dass er gespürt hat, irgendwas, irgendwo hapert es noch. Und wenn ich jetzt in unsere Realität gehe, muss ich gestehen, und jetzt sind wir mal kurz ganz ehrlich, wir leben in einem verdammt sicheren Land. Auch wenn uns die Medien oft was anderes versuchen zu suggerieren. Aber keiner von uns muss Angst haben, dass sein Kind auf dem Schulweg nach Hause von einer Gang erschossen wird. Keiner von uns hat irgendwie mal eine Tsunami-Warnung zu Hause, glaube ich, gekriegt. Die wenigsten Tornados fegen durch das Nagoldtal und zerstören alles. Hungersnöte sind jetzt für uns auch eher so aus Erzählungen. Eine Lawine kann ich schon mal in die Berge vielleicht erwischen, aber bei mir zu Hause wird es schon zäh, bis ich die erwische. Also irgendwie leben wir in einem mega sicheren Land. ich will nicht die Sorgen und Ängste kleinreden, die uns alle beschäftigen. Aber modernitär gesehen, von außen betrachtet, haben wir alle was zu essen, wir haben alle ein Dach über dem Kopf und wir haben ganz, ganz viel Sicherheit und ganz wenig Gefahr von außen. Und ich finde, das ist schon ein Privileg. Wir vergessen das manchmal. Wir haben ganz viele Themen, die uns beschäftigen, weil wie bei Zachäus geht es uns auch so, dass irgendwie aber doch so eine Unruhe drin ist. Und ihr wisst, dass ich die Seminare gebe und habe gestern eben über das Thema innere Antreiber gesprochen. Und um es mit den Worten von dem wunderschönen alten weißen Affen aus König der Löwen zu sagen, es gibt mehr als du siehst. Es ist so. Wir haben doch trotzdem diese Unruhe. Warum? Weil es halt mehr ist als die Versorgung, die uns glücklich macht. Was fehlt? Kommt ihr nicht drauf. Habt ihr alle. Vergebung. Ja, jeder Mensch braucht. Jeder Mensch braucht Sicherheit und Bedeutung. Jeder Mensch braucht Sicherheit, aber er braucht halt auch Annahme. Jeder Mensch von uns will doch gesehen werden. Jetzt, also, Kinder liebe ich, wenn du dich unterhältst und ein Kind steht neben dir und es möchte was von dir. Es stellt sich brav neben dich hin, wartet, bis du zu Ende gesprochen hast und wird dann sein Anliegen vorbringen. So, jeder hat jetzt das Kind im Kopf, das sagt, Ute, 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 Ute. Ja? Das braucht doch jeder von uns und das ist doch auch völlig legitim und total richtig. Und jetzt, es steht nicht in der Bibel. Aber ich interpretiere in Zachäus genau diese Sehnsucht rein. Die Sehnsucht nach Bedeutung. Er hatte den Schutz der Römer. Aber ich weiß nicht, wie sein Freundeskreis ausgesehen hat, wie anerkannt er war, wie viele echte Freunde er hatte, die nicht auf sein Geld aus waren, sondern die mit ihm befreundet waren, weil sie ihn einfach so geliebt haben. Vielleicht war das die Sehnsucht, die ihn antrieben hat. Vielleicht war das die Sehnsucht, die ihn dazu gebracht hat, hochzusteigen auf den Baum. Ich habe eine furchtbare Sauglaue, aber das ist auch nicht ganz schlimm. Zachäus, weil er nicht durchgekommen ist, weil er zu klein war, weil zu viele Menschen da waren, rannte ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der auf dem Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Er rannte voraus. Einer, der beim Finanzamt schafft, rannte voraus. Ja, das war ihm echt wert, dass er seinen Rock hoch und gib ihm. Und dann wusste er, ich bin Minzi, ich komme nicht, also muss ich irgendwo hoch. Er klettert auf einen Baum. Ich glaube, dass das schon ein Blick für sich war. Aber für mich ist es so, dieser Beweis, das bewirkt Sehnsucht. Es war es ihm wert. Es war ihm wahrscheinlich auch scheißegal, was die Leute drumherum dachten haben, dass der jetzt da hochklettert, weil es war es ihm wert. Und naja, jetzt kann ich sagen, der hat ja sonst nicht viel gehabt. Vielleicht. Er hatte ja kein Netflix-Abo oder kein Amazon Prime, wo er sich beschäftigen konnte. Vielleicht hat er auch keine Freunde gehabt, die mit ihm Zeit verbringen wollten und Familie auch nicht und sein Job war vielleicht auch nicht so stressig, wie alle immer taten. Also hat er ja Zeit gehabt. Aber ich glaube, er hatte damals auch Gelegenheit, sich abzulenken. Ich glaube, dass auch er seine Sehnsucht anders stillen hätte können. Vor allem, wenn ich davon ausgehen kann, dass er viel Geld hatte. Ich glaube, Wein und Frauen konntest du dir damals auch schon kaufen. Vielleicht kein Netflix. Aber wie ist es denn bei mir? Habe ich noch diese Sehnsucht, alles dafür zu tun, dass ich Jesus sehen kann? Ich habe kurz gedacht, früher war es ja so, in der Zeit, dass Jesus durch das Land gereist ist. Das heißt, da wo er war, da konnten die Menschen Gemeinschaft mit ihm haben. Da wo er nicht war, nicht. Ist eigentlich schon schade. Das heißt, deshalb mussten die Leute ja alle ihn suchen, wo er ist. Aber wie ist es denn jetzt? Theoretisch, wenn wir das glauben, was ich vorhin gefragt habe, ist doch so, dass Jesus jederzeit auffindbar ist und jederzeit für mich zur Verfügung steht. Theoretisch. Also kann ich doch theoretisch jederzeit mit Gott und mit Jesus in Kontakt treten. Aber ist es mir das noch wert? Habe ich noch die Sehnsucht in mir? Ist es vielleicht wie mit, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, wer täglich Keks und Kuchen isst, der weiß ja nie, wann Sonntag ist. Sind wir satt? Ich frage mich das echt. Ich frage mich das auch für mich. Warum habe ich diese Sehnsucht nicht mehr so oft und so viel Zeit mit ihm zu verbringen? Und Zachäus tat das Verrückte und stieg auf den Baum. Und ich müsste manchmal auch Verrücktes tun und mein Handy weglegen, Termine absagen, mich einschließen, was auch immer. Was ist dein Verrücktes, was du machen müsstest? Und dann sagt Jesus zu Zachäus: Zachäus, komm schnell herunter. Falsche Seite. Dieses Gefühl, wenn Jesus dich anspricht, ich habe mir kurz überlegt, wie ich das beschreiben kann, aber ich kann es nicht. Dieses Gefühl, wenn Jesus dich anschaut in deinem Herzen und dich anspricht, das kannst du nur erleben. Und du weißt es genau, dass es das ist. Und du kannst es nicht erzählen und beschreiben oder irgendwie. Das ist was ganz tief und individuelles. Und wenn du das noch nie hattest, wir sind wirklich heute wenige und wir sind alles mündige Christen, dann geht auf eure Geschwister zu. Ich habe noch nie erlebt, wenn ich Jesus eingeladen habe, dass er nicht da war und gesprochen hat. Ich bin so froh, dass wir einen lebendigen, kommunikativen Gott haben, der mit uns sprechen will. Und das war genau der Punkt. Zachäus hat Jesus in die Augen geblickt. Und dann war alles um ihn rum echt pupsegal. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da standen und das beobachtet haben. Keine Ahnung. Aber das muss mega peinlich gewesen sein eigentlich. Da oben sitzt ein hoch angesehener Mann vom Finanzamt auf dem Baum. Und Jesus sagt, komm mal runter. Das war peinlich, glaube ich. Aber es war ihm egal. Und ich habe es selber erlebt, wenn Dinge dir eigentlich peinlich sind, aber wenn Jesus zu dir spricht, dann ist es dir egal. Ich bin in den ersten paar Jahren ziemlich viel mit Jungs aufgewachsen, meine drei Cousins, mein Bruder und ich. Und es war schon, der Ton war nicht immer so ei-dei-dei. Da ging es schon manchmal auch ruppig zu und ich weiß nicht, ob ich öfters geweint habe, aber ich weiß, an eine Situation kann ich mich erinnern, da habe ich geweint und ich sag's mal so, ich habe Schimpf und Schande ertragen. Das fanden die nicht lustig. Du Heulsuse, stell dich nicht so an und ich weiß nicht, was ich alles gehört habe. Also habe ich mir damals als Kind gedacht, okay, du heulst nie wieder, nie wieder, weil weinen ist Schwäche, weinen ist blöd, weinen ist nicht angebracht. Das macht man nicht. Und das habe ich unbewusst die Entscheidung für mich getroffen und dann bin ich älter geworden und ich habe den Heiligen Geist bekommen und ich finde Gottes Humor immer noch gut, aber was hat er mir geschenkt? Weinen. Und ich musste so weinen, als ich das erste Mal diese Geisterfahrung gemacht habe. Und wisst ihr was, es war mir so scheißegal. Es waren so viele Menschen drumherum und es war mir so scheißegal. Und ich fand es voll gut, dass du es heute Morgen angesprochen hast. Genauso ist es jetzt noch immer. Wenn mir die Tränen kommen, wenn der Heilige Geist mich trifft, dann ist es nicht, weil ich klein und schwach und arm und blöd bin, sondern aus Ehrfurcht und aus so tiefer Liebe. Und manchmal aus Dankbarkeit und manchmal aus Schmerz. Aber das ist scheißegal, weil es ist der Heilige Geist. Es ist so eine besondere Begegnung. Und das hatte Zachäus auch. Und deshalb war es ihm auch egal. Und konnte er runtersteigen. Und Jesus gab ihm gleich noch einen Auftrag. Komm runter. Ich soll heute dein Gast sein. Keine Ahnung, wie es bei Zachäus aussah und ich habe keine Ahnung, ob der eine Putzfrau hatte oder ob er auch gedacht hat, gib mir 5 Minuten Vorsprung, dass ich noch kurz aufräumen kann. Aber auf jeden Fall hat er Jesus mitgenommen. Und wahrscheinlich kam nicht nur Jesus mit. Wahrscheinlich kamen gleich alle mit. Alle Freunde, vielleicht noch irgendwelche Leute aus der Stadt, die gedacht haben, da bin ich mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Garantiert. Und wisst ihr, wo man sich am besten weiterentwickeln kann, wo man am meisten lernen kann, wo man sich am besten streiten kann? In Gemeinschaft. Wenn Leben geteilt wird, so ungefiltert, dann kann man miteinander, da wird man miteinander ganz eng. Der Marek hat meine Kinder abgeholt zum Einkaufen gehen, schon eine Weile her. Und es sah aus wie Harry bei uns. Ja, ich habe bestimmt 3 Wochen nicht mehr geputzt, aufgeräumt war auch nicht, die Wäsche stand noch da, der Wäscheständer irgendwo, die Schuhe von den Kindern durch den ganzen Flur verteilt. Und der Marek, ich mache die Türe auf und höre mich sagen, hi Marek, willst du reinkommen? Und in dem Moment denke ich, boah, das kannst du nicht machen, du kannst den Marek nicht. Und höre mich noch mich entschuldigen, aber es sieht ein bisschen furchtbar aus. Und er sagt, mach doch nichts. Und sie sind dann wieder gegangen und ich habe über die Situation eine kurze Weile nachgedacht. Wahrscheinlich hat er es schon wieder vergessen und hat auch gar nicht wahrgenommen, was da alles überall rumliegt, weil ich bin dankbar, dass Männer nicht alles sehen. Aber ich dachte so, wenn ich meinem Bruder nicht die Türe aufmachen kann und ihn in mein Chaos reinlassen kann, was wären wir für eine Familie? Und ich war ein bisschen beschämt, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mich noch rechtfertigen. Ich mache es nimmer. Weil in Gemeinschaft können wir auch einander korrigieren. Wir können uns unterstützen, wir können uns hinweisen auf was. In Liebe, nicht mit dem Zeigefinger. Und es funktioniert in Gemeinschaft. Und so hat Zachäus eine Begegnung mit Jesus gehabt in Gemeinschaft, beim Essen. Der hatte richtig viel Zeit mit ihm. Wahrscheinlich hat er ihm ganz viel erklärt und er hat ihm ganz viel von dieser Sehnsucht gefüllt. Das muss so sein. Warum? Weil der nächste Punkt, was hat Zachäus danach gemacht? Er hat gesagt, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es 4-fach zurück. Er muss gefüllt gewesen sein, denn sonst hätte er die Konsequenz nicht gezogen. Und er hat sie sofort gezogen. Das heißt, er muss so richtig erfüllt gewesen sein. Nicht nur so, ja, vielleicht gebe ich dann morgen oder übermorgen oder nächste Woche mache ich dann mal eine Abrechnung und kann mal gucken, ob ich da, nee, konsequent. Er hat diese tiefste Sehnsucht gefüllt gehabt und konnte deshalb seine Prioritäten ganz neu setzen. Der hatte so einen richtigen U-Turn. Ich liebe es, Matthäus 7, Vers 16. Ich weiß, Jesus sagt es als Indiz zu falschen Propheten. Aber ich liebe diese Stelle für alle Menschen. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn das Herz voll ist, dann ist das kein Problem. Wenn das Herz nicht voll ist, dann ist vielleicht doch noch ein ganz kleines bisschen übrig. Das ist nicht schlimm. Aber wenn es uns bewusst wird, dann können wir uns überlegen, ob wir das vielleicht doch füllen können. Das heißt nicht, dass wir Christen alle perfekt sein müssen. Und das heißt nicht, dass wir Christen alle immer ins blinde Aktionismus fallen müssen. Ja, also Vorsicht. Aber es heißt eben auch, dass ich Konsequenzen ziehen muss, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Dann ist es echt. Was auch immer deine Konsequenz sein muss oder wird. Und der sechste Punkt. Die Wiederherstellung durch Identität. Und das war ein Punkt, das war mir nie bewusst. Nie. Da entgegnete ihm Jesus: Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich habe so oft dieses Rettung gelesen. Und habe gedacht, ah, wie cool, voll schön, die kommen alle in den Himmel. Aber es ist Wiederherstellung durch Identität. Er erinnert ihn daran, denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Du hast es vergessen, aber du bist es. Und weil du ein Nachkomme bist und weil du es vergessen hast, weil du es verloren hast, weil du in deinem Herzen nicht mehr weißt, wer du eigentlich bist, deshalb bin ich gekommen, um zu retten. Ich habe immer gedacht, die Verlorenen, das sind die, die Jesus nicht kennen. Ja, ein Scheiß. Wie viele Christen sind verloren in sich, weil sie gar nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind? Weißt du, wer du wirklich bist? Wer du wirklich, wirklich bist. Weißt du, dass du Gottes geliebtes Kind bist? Dass du ein gewolltes Kind bist? Dass Gott einen Plan für dich hat? Und weißt du, dass du ein Erbe hast? Wir saßen neulich im Geschäft und Lydia sagt mir, weißt, voll spannend, ich bin dem auch noch nicht hinterhergegangen. Das ist ein Testament. Ein neues und ein altes. Und sie hat gesagt, wenn mein Papa sterben würde, würde ich sein Testament lesen wollen. Und ich habe kurz gedacht, ja, ich auch, aber warum? Weil ich wissen will, was er mir hinterlässt. Nicht aus Geldgier, weil so viel ist da nicht mehr zu holen. Aber weil ich wissen will, was sein letzter Wille ist. Ist es für uns klar, dass das sein letzter Wille für uns ist? Dass es seine Lebensanweisung für uns ist. Mich hat es noch voll beschäftigt und ich glaube, da werden wir auch mal noch eine Kleingruppe draus machen, weil das so ein wichtiges Thema ist. Weiß ich, dass ich das als mein Erbe habe und darauf stehen darf? Und wenn ihr das alle mit Ja beantworten könnt, dann finde ich es mega geil und dann freue ich mich auf all die Wunder, die Gott tut, weil er es verheißen hat. Und wenn du wie ich manchmal in so einer Mini-Identitätskrise steckst und manchmal morgens im Spiegel guckst und denkst, so sieht ein geliebtes Kind Gottes vielleicht doch nicht aus, dann herzlich willkommen, lasst uns gemeinsam auf den Weg machen. Und auch da sind wir wieder bei gesegnet durch Gemeinschaft. Ich mache jetzt nochmal Mini-Werbung für die Kleingruppen, weil ich finde es dort so gut. Da sind wir so eng miteinander unterwegs. Da sind wir nicht in der großen Gruppe. Wir hatten jetzt, wie lange gibt es die Kletterkleingruppe? 2 Jahre? 3 Jahre. Also schon ganz lang gibt es die Kletterkleingruppe und am Anfang, weiß ich noch, habe ich mich nicht getraut, bis ganz nach oben zu klettern. Und keiner aus der Gruppe hat mit dem Finger auf mich gezeigt, mich ausgelacht, vielleicht meine Kinder, aber die zählen nicht, und hat gesagt, stell dich nicht so an. Sondern es war die Grundannahme und dieses, hey, es ist okay, mach wie es geht für dich. Und das ermutigt und befähigt, sodass ich jetzt oben ankomme und nicht das Gefühl habe, ich habe versagt, so jahrelang versagt. Und deshalb ist gesegnet durch Gemeinschaft für mich echt ein großes Thema. Jesus ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Verloren in ihrer Identität. Und deshalb widerspricht meiner Meinung nach genau auch das, nicht diesem, ja, ich brauche nur Jesus und dann habe ich alles. Ja, natürlich. Aber ein Coaching oder eine Beratung schadet nicht. Ihr müsst ja nicht bei mir machen, dass ich was verdiene. Ihr könnt es bei irgendjemandem machen. Aber sucht eure Identität, die Wahrheit, dieses Unbewusste, diese elenden alten Lügen, denen ihr noch immer glaubt, denen ihr aufsitzt, denen wir noch immer glauben. Ich habe es auch noch. Und der letzte Punkt. Und jetzt? Ich habe uns einfach ein paar Fragen aufgestellt. Ihr könnt sie euch anhören, ihr könnt sie euch abfotografieren, ihr könnt sie für euch beantworten, ihr könnt es mitnehmen zum Kaffee trinken, ihr könnt es ins Gebet mitnehmen, wo auch immer. Aber das waren meine Fragen, mit denen ich mich umtrieben habe, wo ich merke, ah, da habe ich schon auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Was ist meine tiefste Sehnsucht, die noch nicht komplett gestillt ist? Was ist noch so dieses Mini-Loch oder dieses kleine Risschen, das ich mit Ablenkung irgendwie zustopfe? Aber diese Unruhe, dieses bisschen, gibt's noch was? Dieses kleine Stimmchen. Was ist mir Jesus wert, dass ich für ihn tue? Auch wenn es vielleicht lächerlich ist. Was ist mir Jesus wirklich wert? Welchen Auftrag hat er für mich und lasse ich mich von ihm befähigen? Wo habe ich gute Gemeinschaft, die mich weiterbringt? Oder wo brauche ich sie noch? Welche Konsequenzen ziehe ich? Was sind meine konkreten Konsequenzen? Und wo brauche ich Wiederherstellung meiner Identität? All das liegt alles bei euch, was ihr mitnehmt. Und während das Lobpreisteam jetzt dann nach vorne kommt und der Mike vielleicht noch das Flipchart wegschiebt, dass der Markus nicht ganz dahinter verschwindet, vielen Dank, lade ich euch echt ein, auch bewusst das schon jetzt hier mit ins Gebet zu nehmen. Jetzt haben wir Zeit, ihr seid eh noch da. Ihr müsst euch nicht ablenken. Lasst euch drauf ein, auf dieses Lobpreislied und betet für euch und nehmt das mit, was ihr denkt, was für euch jetzt wichtig war. Und vielleicht lest ihr die Zachäus-Geschichte nächstes Mal auch nochmal mit einem anderen Hintergrund.